Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 77, The Systems Footprint 3.0. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks ums Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute geht es um das Thema System Footprint und wie er sich weiterentwickelt hat. Ich werde euch so ein bisschen Updates geben und vor allem am Ende der Episode werde ich euch erläutern und ihr werdet damit hoffentlich auch verstehen und nachvollziehen können, warum der Systems Footprint in der Praxis so funktioniert, wie er funktioniert. Und ihr werdet das Wissen haben, wie er aufgebaut ist und wie er eingesetzt ist. Und ich habe vor, bevor ich gleich in den System Footprint selber einsteige und ihn im Detail erläutere, zunächst erstmal im Vorfeld dann gleich ein paar Fragen zu beantworten und zu betrachten. Und zwar, warum ist überhaupt Requirements Engineering für komplexe Systeme so schwierig? Und warum werden Spezifikationen nicht gelesen? Und wie gehen Projekte mit der Situation um, dass sie nicht gelesen werden? Ja, und so würde ich ganz gerne erstmal einsteigen in die heutige Episode und zwar eben halt vor allem in die Frage, warum ist Requirements Engineering für komplexe Systeme so wichtig? Und ich habe halt mittlerweile auch als Troubleshooter ja einige Projekte und eine ganze Menge Firmen auch damit verbunden begleitet und es gibt zum Beispiel die Situation, dass es keine oder wirklich wenige Lastenhefte gibt. Also ich erinnere mich an ein Projekt, da war es so, es gab ein Teilsystem, ein kleineres, schon komplexeres Teilsystem eines größeren Gesamtsystems, was entsprechend entwickelt war und auch im Feld war und rumfuhr. Und dann ist es halt vorgekommen, dass es eben mehrere Schwierigkeiten gab, die auch sogar hinliefen in die Richtung eines Rückläufers, also sprich, dass die Fahrzeuge zurück mussten in die Werkstatt, da mussten dann Teile getauscht werden, vor allem dieses eine kleine Teilsystem. Und damit verbunden kam eben halt auch sehr klar schon auch bei allen Beteiligten der Punkt auf dem Tisch, wir müssen ein Nachfolgesystem davon entwickeln, weil das, was wir da haben, ist etwas, was funktioniert, aber in einer sehr geringen Anzahl für einen Ausfall sorgt, der doch durchaus bis hin zu einer Verkehrsgefährdung führen kann. Und so wurde dann halt ein neues Entwicklungsprojekt gestartet und begonnen. Und irgendwann durch Zufall kam halt der Kontakt zu mir zustande und eben die Frage, ob wir uns um die Lastenhefte kümmern können. Und da haben wir natürlich ja gesagt, das ist halt so auch unser Geschäft. Und dementsprechend haben wir dieses Projekt mit begleitet. Und es war sehr spannend. Es gab in diesem Projekt bis zu dem Zeitpunkt im Grunde kein Lastenheft. Also weder von dem Hersteller, noch von dem Zulieferer, noch von dem Entwicklungsdienstleister ausgesehen ein Lastenheft, sodass alle irgendwie mit irgendwelchen PowerPoint-Folien und irgendwelchen Mails und Dokumenten hantierten, aber irgendwie nicht wirklich mit einem Lastenheft und einer Spezifikation. Das ist das eine, was es so schwierig macht, Requirements Engineering überhaupt für Produkte umzusetzen. Eben, wenn überhaupt keine Lastenhefte da sind, dann können Entwicklungsprojekte auch unglaublich schwierig nur in die richtige Richtung entwickeln. Die zweite Geschichte, die es oft gerade für komplexe Systeme schwierig macht, ist, dass vielfach einfach die Trennung zwischen den technischen Requirements, also zum Beispiel den System-Requirements, und dem Projektmanagement-Handbuch fehlt. Nochmal kurz zur Erläuterung. Auf der einen Seite haben wir ein System, was wir entwickeln. Auf der anderen Seite haben wir das Entwicklungsprojekt. Sie entscheiden sich an einem einzigen Punkt, ganz elementar. Und zwar, die Anforderung an das System ist das, was überbleibt, wenn das Entwicklungsprojekt zu Ende ist. Ist das, wo quasi der Kunde später mit hantiert, zu tun hat, es einsetzt in seinem Kontext. Das heißt, die Anforderungen an ein System sind die technischen Anforderungen, die relevant bleiben, auch über das Ende des Entwicklungsprojektes hinaus. Ein Entwicklungsprojekt hat aber auch Anforderungen. Diese Anforderungen sind total relevant, wenn das Entwicklungsprojekt läuft. Aber nach Projektende sind sie für alle Beteiligten und für alle Ewigkeiten irrelevant. Beispielsweise Meilensteine oder Entwicklungsbudgets. Das ist total wichtig, wenn wir in einem Entwicklungsprojekt gerade drin sind. Aber wenn das Projekt offiziell abgeschlossen ist und damit zu Ende, sind auch diese Meilensteine und die Budgets und sowas alles im Grunde irrelevant. Das heißt, der ganz große Unterschied ist eben, wir müssen trennen zwischen den technischen Anforderungen, also oder die Anforderungen an ein technisches System und die Anforderungen an ein Entwicklungsprojekt. Das wird häufig nicht gemacht. Ich erlebe das gerade so in den Workshops, wenn ich die durchführe mit dem System Footprint, dass ich dort relativ schnell, wenn wir einsteigen in den System Footprint, merke, plötzlich kommen halt Anforderungen auf den Tisch, die gehören nicht an das System. Das sind keine Systemanforderungen, sondern das sind Projektanforderungen. Und es gibt ja parallel zu dem System Footprint auch den Project Footprint. Den habe ich ja im Newsletter drin, auch die ausführliche Beschreibung als E-Book. Also die unter euch, die den Newsletter abonnieren, um somit auf den Laufenden bleiben, kriegen auch von mir dieses E-Book zum Project Footprint nochmal, wo der drin ist. Und da fange ich nämlich an, dann häufig auch beide Poster, beide Canvas an die Wand zu hängen, zu sagen, okay, wir machen hier auf der einen Seite die technischen Anforderungen fürs System und da auf der anderen Seite fangen wir die Projektanforderungen ein. Denn es ist ganz wichtig und ich habe das bei Zeiss gehabt, bei Hilti gehabt, bei Braun-Melsung gehabt, wenn ich diese Workshops moderiert habe, dass wir recht schnell an den Punkt kamen und gesagt haben, das ist eine wichtige Anforderung, gar keine Frage, aber eben eigentlich eher doch für das Projekt. Eine weitere Schwierigkeit, warum Requirements Engineering für komplexe Systeme so Schwierigkeit ist, den Überblick zu behalten. Gerade Komplexität und komplexe Systeme führen eben halt zwangsweise zu einer Spezialisierung bei den Entwicklern. Wenn ich ein einfaches System habe, wo ich vielleicht einen Projektmanager, zwei Konstrukteure, einen Elektroniker und einen Softwerker dabei habe, das ist ein Projekt, wo in der Regel eigentlich alle das Gesamtsystem sehen und verstehen und mit dabei sind. Bei Projekten, die hochgradig komplex sind, vielleicht auch noch verteilt über mehrere Entwicklungsteams, ist es schwer, den Überblick zu behalten, weil auch vor allem die jeweiligen Spezialisten sehr tief in ihre Materie eindringen müssen, um überhaupt das Problem zu lösen, was ihnen gestellt worden ist. Und damit ist ganz schnell klar, dass der Überblick verloren geht für alle Beteiligten, vor allem auch bei den Projektmanagern. Also auch gerade im Bereich des Entwicklungsprojekts zeigt sich das ja auch sehr deutlich. Ich kenne Entwicklungsprojekte, die regelrechte Hierarchien haben, wo Projektleiter als Teammitglieder wiederum anderen Teilprojektleiter haben. Und dementsprechend führt eben diese Komplexität zu einer Spezialisierung, zu einer Fokussierung auf sein eigenes Kerngebiet und eben dem Verlust des Gesamtüberblicks und des Verständnisses fürs System. Und ich habe da auch ein Projekt begleitet als Troubleshooter mal. Da war das wirklich krass. Also da war es wirklich so, dass wir einen Software-Ingenieur hatten, der war absoluter Spezialist für Bootloader. Also das heißt, wenn das System aufstartet. Und damit verbunden ist nämlich eine zweite Funktionalität, nämlich das ganze Thema Diagnosefähigkeit, weil der Bootloader auch zur Aktualisierung und dem Flashen der Software im Fahrzeug genutzt wird. Und aber das Thema schon wieder war nicht mehr sein Kerngebiet. Dafür gab es einen anderen Kollegen, der sehr spezialisiert war auf das Thema Diagnose. Und diese hohe Spezialisierung dann auch noch verbunden damit, dass die Entwicklungsteams teilweise über die ganze Welt verteilt waren, führte halt dazu, dass es keinen mehr gab, der so wirklich die kompletten Überblick hatte über alle Requirements und überhaupt das Gesamtsystem. Und das machte es furchtbar schwierig. Ein weiterer Grund, warum Requirements Engineering für komplexe Systeme so schwierig ist, ist fehlende Kommunikation. Ich erlebe sehr häufig ein regelrechtes Silo-Denken, was bestimmte Bereiche angeht. Das können fachliche Bereiche sein, das können Produktbereiche sein. Und da habe ich vor ein paar Jahren ein Projekt mal begleitet in Paris bei einem großen Automotive-Zulieferer. Und der hatte die Situation, da ging es sogar übergreifend über Automobilhersteller und Zulieferer. Es gab ein Feldproblem. Ich war dort als Troubleshooter, habe das Ganze analysiert mit dem ganzen Begleiten und allem drum und dran, dass das Ganze hinten raus wieder erfolgreich wird. Und etwas, was dann relativ schnell als Kernursache für den Fehler herauskam, war, dass es eine Information gab im Fahrzeug auf dem CAN-Bus, die zwar offiziell von dem System des Zulieferers zur Verfügung gestellt wurde, aber es gab keinen offiziellen Abnehmer. Das heißt, dieser Zulieferer hat natürlich auch dieses Signal, diese Informationen nicht ausführlich getestet, weil was soll ich die testen, wenn es sonst im Fahrzeug kein anderes Steuergerät gibt, was meine Informationen abnimmt. Was er nicht wusste, dass es sehr wohl einen anderen Abnehmer gab, der sich einfach mal dann während der Entwicklung in diese Tabelle hineingeschrieben hat und damit plötzlich dann diese Informationen, diese Datumsinformationen damals weitergenutzt hat. die Schwierigkeit dabei ist, dass, oder der Punkt, was mich sehr hellhörig gemacht hat, war, ich habe dann damals mit dem Entwicklungsingenieur von diesem Zulieferer gesprochen, ja, das Signal auf den Bus legte und habe ihm gesagt, ja, aber habt ihr mal mit dem Auto, mit den ganzen Entwicklungsingenieuren von dem Automobilhersteller geredet, wie überhaupt vielleicht bestimmte Dinge verwendet werden und ob klar ist, ob diese nicht verwendeten Informationen vielleicht auch raus können? Und darauf war seine Antwort, warum soll ich eigentlich mit dem Kunden reden? Ja, also das ist keine Kommunikation und das macht Requirements Engineering natürlich furchtbar schwierig. Die andere Möglichkeit, und das habe ich auch erlebt in einem Projekt, was ich begleitet habe als Mentor vor ein paar Jahren, und zwar war es so, das war ein sehr komplexes Elektromobilitätsprojekt und es gab halt zwei große Teilsysteme in dem Gesamtsystem, was dort entwickelt werden sollte. Und wir hatten das so organisiert, dass ich mich für ein Teilsystem als Systemingenieur verantwortlich fühle und mich drum kümmere und um das andere eine junge Systemingenieurin, die ich gleichzeitig auch als Mentor begleitet habe. Und irgendwann kam sie auf mich zu und sagte, ja, ich glaube, da ist ein Problem, da gibt es eine Software-Schnittstelle zwischen beiden Teilsystemen, die ist völlig undefiniert. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lass uns doch mal einfach einen Workshop machen, Stunde oder so, mit vier Leuten, wir beiden als Systemingenieure und die beiden Lead-Software-Ingenieure, sodass wir das nämlich dann entsprechend mal ausbaldofern und dann direkt am Anfang diese Schnittstelle klarziehen. Und es war, man merkt es richtig, so die ersten 20 Minuten ein totaler Widerstand zwischen diesen beiden Software-Spezialisten, die sagten, warum soll ich mit dem anderen Kollegen reden? Das sind meine Anforderungen, das will ich haben und das kann ich ihm liefern und dann soll er gucken. Und das war andersrum die gleiche Sicht. Also das war sehr spannend. Und wir haben das eigentlich erst aufgebrochen über unsere Rolle der Systemingenieure, dass wir gesagt haben, auf Systemebene muss diese Anforderung oder diese Schnittstelle klar definiert sein. Auch diese fehlende Kommunikation und so ein Silo-Denken macht halt Requirements Engineering furchtbar schwierig für komplexe Systeme. Jetzt ist es so, ein weiterer Aspekt, den ich mal betrachten möchte, ist, warum werden eigentlich Spezifikationen nicht gelesen? Und der erste Punkt, der erste Grund, den ich immer wieder erlebe, ist einfach, es sind viel zu viele Anforderungen. Es gibt ein Projekt, eines der größten Projekte, was ich mal begleitet habe, das war ein ziemlich komplexer Body Controller. Da gab es von dem Hersteller ein Lastenheft mit über 40.000 Anforderungen. Und das war damals etwas, was noch viel war. Heute ist das etwas, wo ich sage, das ist der normale Durchschnitt. Das heißt, da gibt es Lastenhefte, da kommen Lastenhefte mit 40.000 validen Anforderungen. Also jetzt nicht irgendwelchen Überschriften und Satzteilen oder so beschreibenden, ergänzenden Satzteilen, sondern wirklich echt valide, definierten Anforderungen. Und das hat keiner sich durchgelesen, ja, weil es ist einfach viel zu viel. Das ist notwendig, ich stelle das nicht in Frage, gerade bei komplexen Systemen im Kontext von Lastenheften kann es schnell passieren, dass solche Anforderungen regelrecht explodieren, aber auf der anderen Seite braucht es dann irgendwie noch eine ergänzend beschreibende Ebene, weil das durchzulesen, gerade für den Spezialisten beispielsweise, ich hatte ja eben das Beispiel mit dem Bootloader, er liest sich vielleicht nur noch den Teil durch mit dem Bootloader und der Kollege mit der Diagnose liest sich den Teil mit der Diagnose durch, aber keiner ist in der Regel derjenige, der sich verantwortlich fühlt, das ganze System, ganze Lastenheft mal durchzulesen. Das ist natürlich eine Aufgabe des Systemingenieurs, aber der ist häufig ja auch noch nicht so da, was aber eben genau dazu führt, dass Spezifikationen nicht gelesen werden mit so vielen Anforderungen. Ein weiterer Grund, warum Spezifikationen aus meiner Sicht nicht gelesen werden, ist eben die Vermischung von Ebenen. Es ist so, ein Projekt, was ich begleitet habe im Bereich Solarelektrik, Elektronik, war, es gab ein Lastenheft aus dem Produktmanagement und das war aber gleichzeitig das Pflichtenheft. Das heißt, hier sind Ebenen vermischt worden. Ein Lastenheft ist das Wünschte, was des Kunden. Ein Pflichtenheft ist die Antwort, oder zumindest der Requirements, System Requirements Teil eines Pflichtenhefts ist die Antwort auf das Wünschte, was des Kunden. Und in diesem Projekt haben sie das ganz einfach gemacht. Sie haben halt ein Lastenheft runtergeschrieben, das waren auch nur 3-4 Seiten und haben dann in einer anderen Farbe ergänzt. Das heißt, im Grunde waren die Antworten in dem Lastenheft mit drin. Ja, das liest keiner, weil auf der einen Seite steht da, das System soll in einem Spannungsbereich von, keine Ahnung, 500 bis 10.000 Volt funktionieren und drunter steht in einer anderen Farbe ein Satz, ja, wir haben in der Regel aber nur 5.000 Volt die wir bedienen müssen. Keine Ahnung. Also mal so als Beispiel. Ja? Das heißt, was soll ich denn da jetzt rausziehen als Entwickler an Informationen? Was ist denn da jetzt wirklich relevant für mich? Und durch diese Vermischung der Ebenen werden diese Spezifikationen auch ganz schnell an die Seite gelegt und gesagt, ja, da haben sich jetzt irgendwelche Leute mal über 3 Seiten Spezifikationen niedergeschrieben, aber was ist das eigentlich wirklich? Also die Vermischung von Ebenen. Wir hatten als erstes die Vermischung, also zu viele Anforderungen. Das zweite, die Vermischung von Ebenen. Das dritte ist, warum Spezifikationen nicht gelesen werden. Aus meiner Erfahrung ist eben die Vermischung von Problem und Lösung. Wir müssen immer, wenn wir über Spezifikationen reden, auch vor allem auf der Systemebene, unterteilen zwischen der problembeschreibenden Sicht, also funktionale, nicht funktionale Anforderungen, ohne einen Lösungskontext vorzugeben. Das ist ganz wichtig. Also nur das Problem beschreiben, was gelöst werden soll. Und auf der anderen Seite halt eine lösungsbeschreibende Spezifikation. Und das ist das, was allgemein sprachüblich als Architekturbeschreibung so ist. Jetzt ist es natürlich sehr verlockend, gerade mit neuen Methoden und gerade mit neuen Tools, wie beispielsweise SysML und entsprechend da verfügbaren Entwicklungstools, wie beispielsweise Enterprise Architect oder andere, direkt alles mit SysML zu erschlagen. Ja, weil auch SysML natürlich auch so wunderschön Requirement Statements definieren kann. Das ist richtig und sinnvoll und ich habe das ja auch in einer Episode schon mal besprochen zum Thema SysML, dass man das so machen kann, aber man ist ganz wichtig, Problem und Lösung die ganze Zeit auseinanderzuhalten und das wurde nicht gemacht, es wurde halt drauf gesetzt, sofort SysML einzusetzen, sofort eben Architekturbeschreibung zu machen und gleichzeitig halt auch Requirements Engineering auf der Systemebene und durch diese Vermischung führte das eben dazu, dass irgendwann diese Visualisierung, die im SysML ja doch sehr schön möglich ist, für keinen mehr nachvollziehbar war. Vielleicht noch für die 2-3 Leute, die tagtäglich mit dem SysML zu tun hatten, aber für den Rest war es schon schwierig und für mich, der als Moderator das ganze Projekt begleitet hat, war es etwas, wo ich mich jedes Mal alle 2 Wochen reindenken musste und verstehen musste, wo waren wir eigentlich und was ist eigentlich passiert in den letzten 2 Wochen. Und das wiederum ist aus meiner Sicht eben der dritte Grund, warum Spezifikation nicht gelesen ist, eben die Vermischung von Problem und Lösung. Ja, und eins hatte ich ja eben auch schon kurz erzählt, warum, das ist der gleiche Grund, warum auch für komplexe Systeme überhaupt das Requirements Engineering so schwierig ist. Und das ist auch der gleiche Grund, warum Spezifikationen nicht gelesen werden, ist eben die Vermischung von technischer Spezifikation und Projektanforderung. Ja, also es macht unglaublich wenig Sinn oder Spaß, eine technische Spezifikation zu lesen und bei jedem, ich sag mal, 2. Kapitel merke ich irgendwann so, naja, das ist eigentlich, ist keine Anforderung an das System, das ist eigentlich eine Anforderung an das Projekt. Ja, weil dann steht da drin irgendwelche rechtlichen Belange oder irgendwelche Prozessbelange oder irgendwelche Fertigungsprozessbelange, die alle natürlich wichtig sind, aber nicht für dieses technische System, sondern eben für den Entwicklungsprozess, für die Qualitäter, für den Produktionsingenieur und so weiter. Aber nicht, um die Umsetzung des technischen Systems zu beschreiben. Und das sind also aus meiner Erfahrung so die 4 Gründe, warum Spezifikationen eben nicht gelesen werden. Viel zu viele Anforderungen, die Vermischung von verschiedenen Ebenen, lastende Pflichtenheft, die Vermischung von Problem- und Lösungssicht und eben die Vermischung von Spezifikationen, also technischen Anforderungen und Projektanforderungen. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen mit euch auf die Frage einsteigen, wie gehen eigentlich Projekte mit diesem Problem um und was erlebe ich da auch so in meinem Alltag? Und der erste Weg, der häufige Weg, den ich immer so gesehen habe, ist eben, ich nenne den immer gerne Duck and Cover, nach diesem schönen Spruch damals aus dem Kalten Krieg bei den Amerikanern. Und zwar Duck and Cover gibt es eigentlich in so 2 Ausprägungen. Die eine Ausprägung ist eben, ich nehme mir das Lastenheft und kopiere stumpf einfach alles und schreibe darüber Pflichtenheft. Das habe ich in einem Projekt gehabt, was ich dann begleitet habe als Troubleshooter, wo ich irgendwann die Frage stellte, sag mal, wie ist eigentlich diese Systems Requirements Specification entstanden? Ja, die wurde dann einfach, da wurde das Lastenheft genommen und kopiert. Wir haben keine Zeit, es sind auch viel zu viele Anforderungen gewesen. Das war das mit den 40.000 Anforderungen. Wir können das einfach jetzt nicht leisten. Wir haben es einfach kopiert, damit wir es nach Prozess eben haben, aber wir haben keine Zeit, uns darum zu kümmern. Und dann habe ich das halt analysiert und bin das durchgegangen und dann kamen halt relativ schnell so ein paar Sachen raus, wie dass sie damit auch natürlich alle nicht technischen Anforderungen, also sprich Projektanforderungen oder unsinnige Anforderungen, die auch da drin standen, einfach mitkopiert haben und damit auch gleichzeitig akzeptiert haben. Also allein das durchzugehen und dann zu sagen, ach komm, wir kopieren das einfach alles mal rüber. Ob das gut oder schlecht beschrieben ist, lassen wir mal einfach da stehen. Das ist die eine Variante von Duck & Cover, um mit diesem Problem umzugehen. Die zweite Variante, die sehe ich häufiger bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, das ist einfach gar nichts machen. Ich hatte ja eben eingangs dieses Beispiel mit diesem Teilsystem, was dann Schwierigkeiten im Feld machte. Das ist ein klassisches mittelständisches Maschinenbauunternehmen gewesen. Die haben halt ihr System entwickelt und das, was auf der technischen Zeichnung stand, war halt die Anforderung. Alles andere war irrelevant, dass da jetzt irgendwie Elektronik und Software mit drin war, hat so keiner richtig betrachtet. Und es gab halt kein Lastenheft und das wollte auch keiner, das interessierte auch bis zum Zeitpunkt, wo ich dabei war, interessierte es auch so richtig keinen. Es war irgendwie so überflüssiger Ballast, was ich oft dann so erlebe. Und das ist dieses Verhalten, was sehr typisch ist, mit dem Problem umzugehen, sich einfach zu ducken und zu warten, dass irgendwie dieser Sturm an einem vorbeigeht. Neben diesem ersten Weg, Duck & Cover, gibt es auch einen zweiten Weg, den ich erlebe. Und zwar ist das wirklich absolut extensive Spezifikationen, also unglaublich umfassende Spezifikationen. Gerade Lastenhefte, da habe ich so zwei Geschichten erlebt. Und zwar das eine eben war auch wieder ein Elektromobilitätsprojekt, was ich begleitet habe in der Analysephase, also in der Vorprojektphase. Und da gab es eine Spezifikation von dem Hersteller, das war so ein komplexes Dokument, das gab ausgedruckt einen Umfang, ja, vergleichbar mit einer Doktorarbeit. Also das waren, ich glaube, 600 DIN A4 Seiten und das dann doppelseitig ausgedruckt, einfach mal auf den Tisch gelegt und sagt, hier, das ist eure Spezifikation, ist das euer Ernst? Also damit auch verbunden oft Widersprüchlichkeit in den Spezifikationen, weil diese Spezifikationen, das ist halt heute so in der Automobilindustrie, ja regelrecht in einem Lego-Schema zusammengebaut werden. Also Reuse ist ein riesengroßes Thema, wo schon sehr viele sehr weit sind und dementsprechend auch Widersprüchlichkeiten sich eingebaut haben, weil sie einfach mehrere Bauteile dann zusammengesteckt haben und das ergab dann dieses Lastenheft und zwar ein extrem extensives, also sehr ausführliches Lastenheft, was interessanterweise, weil es ein Innovationsprojekt war, gerade mal zu vielleicht, ja, gefühlt ein Drittel ungefähr überhaupt Relevanz hatte für dieses Projekt, was ich da begleitet habe. So, das heißt, zwei Drittel dieses Lastenhefts waren zwar da und wir mussten die durchgehen, um einfach zu sehen, ist da irgendwas drin, was uns trifft. Aber im Grunde konnten wir das hinter alles komplett wegkehren. Andere Geschichte in dem Zusammenhang habe ich auch mitbekommen im Gespräch. Auch da war es so, eine extrem umfangreiche, sehr ausführliche Spezifikation für ein Navigationssystem, was dann größtenteils in Indien entwickelt worden ist. Und der Zulieferer, ein japanischer Zulieferer, hat gesagt, ja klar, gar kein Thema, hat zum Projektauftrag gesagt, okay, alles klar, an jeden Anforderung machen wir einen Haken dran. Und dann haben die genau das umgesetzt, was in diesem Lastenheft stand. Und wie das nun mal halt so ist, diese Lastenhefte sind widersprüchlich, dieses Lastenheft ist niemals vollständig. Wir bewegen uns in die Zukunft, wir bewegen uns auf unbekanntem Terrain. Dementsprechend können wir nicht alle Anforderungen der Zukunft klar festlegen. Das heißt auch ganz wichtig, immer das Bewusstsein zu haben, das, was wir als Lastenheft oder überhaupt als Spezifikation definieren, ist etwas, was zum jetzigen Standpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht die Anforderungen, die Lasten an ein System sind. Da kann die Zukunft noch ganz Menge neue, spannende Erkenntnisse und Überraschungen bringen. Und bei denen war es halt so, dass sie diese Anforderungen halt, also das Lastenheft halt diesem Zulieferer geben, diesem japanischen Zulieferer gegeben haben und der japanische Zulieferer zu allen Antworten sagt, ja, machen wir natürlich, natürlich, natürlich und hat 1:1 das umgesetzt. Das heißt, was sie zurückbekamen, war 1:1 ihr Lastenheft. Die Schwierigkeit war, das war aber nicht das, was hinter dem Auto funktionierte. Das heißt, sie mussten dann an ihren Lasten, also an den Anforderungen gehörig ändern und dann hat der Zulieferer gesagt, ja, das ist aber Änderungsmanagement, das müssen wir bezahlen, weil wir haben nur angeboten auf Basis eures Lastenheftes. Ja, das heißt, Projekte können auch und gehen auch mit diesem Problem um, indem sie extrem ausführlich umfangreiche Spezifikationen erschaffen, die dann auch für sie selber nicht mehr handelbar sind und oft auch nicht mehr jemand irgendwie den Überblick hat. Das war der zweite Weg, wie Projekte mit diesem Problem umgehen. Der dritte Weg eben, der jetzt mehr und mehr kommt, ist überhaupt mal die Anforderungen zu visualisieren, also das große Bild oben drüber zu machen. Und das ist etwas, was gerade an dieser Stelle eben der System Footprint wunderbar abdeckt. Auch ich habe Zeiss begleitet als Mentor und wir haben in dieser Zeit für mehrere Projekte in den Workshops eben genau das gemacht. Das heißt, wir haben den System Footprint aufgehangen, wir haben die unterschiedlichsten Spezialisten und auch Bereiche, auch Marketing, Vertrieb, Produktmanagement und so weiter mit eingeladen und sind gemeinsam durch diesen Footprint gegangen. Und das Spannende daran ist eben wirklich, durch diese Visualisierung wird allen erstmal überhaupt bewusst, was sind die Anforderungen an dieses gesamte System. Und wenn ich hinter eine Spezifikation lese, habe ich dann hinter dieses Bild auch im Kopf. Das ist das Spannende daran. Das Gleiche eben halt haben wir auch gemacht damals mit Hilti, gerade mit dem Marketing. Dort ist es so, dass das Marketing sehr viel Anforderungen mit hineingibt. Und da haben wir den Footprint damals in diesem Pilotprojekt mit eingesetzt. Und es ist etwas, wo ich jetzt letztens noch das Feedback bekommen habe, dieser Footprint wird jetzt mittlerweile in diesen ganzen Business Unit überall eingesetzt und sie überlegen, ob das für sie nicht eine extrem wertvolle Möglichkeit ist. Es ersetzt keine Spezifikation, das ist ganz wichtig. Es geht aber überhaupt mal darum, sich die Anforderungen zu visualisieren. Und ein drittes Beispiel, dritte Geschichte, die ich damit habe, ist, wir brauchen Melsung-Projekt, was ich gerade begleite als Moderator. Und die sind auf mich zugekommen, eben über den Podcast, über die Episode 4 mit dem Footprint und dem ganzen Thema Spezifikation und Lastenheft und haben mich halt gefragt, ob ich eben sie als Moderator unterstützen könne. Und dann haben wir den Footprint gemacht und da ist es eben so, dass wir bis heute immer wieder auf diesen Footprint visualisieren. Der entwickelt sich weiter, auch ein Punkt, werde ich später nochmal drauf eingehen, wenn ich euch im Detail den Footprint erkläre, sodass ihr ihn nutzen könnt. Aber eben an der Stelle als etwas, was sehr hilfreich ist, bei komplexen Systemen sich überhaupt mal Gedanken zu machen und diesen Überblick zu bekommen, wie so ein System und die Anforderungen an ein System aussehen und zusammenhängen. So, jetzt haben wir uns ein bisschen mal darüber unterhalten und ein bisschen mal auch die Hintergründe besprochen, warum es in den Projekten immer Schwierigkeiten gibt mit Spezifikation, gerade mit Lastenheften. Und ich möchte jetzt mal einsteigen in den System Footprint, ins Detail und was ihr damit erreichen könnt und wie er eigentlich aufgebaut ist und wie er funktioniert. Der erste Punkt, den ich mit euch mal so durchsprechen möchte, ist eben genau dieses, was kann ich mit dem System Footprint erreichen und wo kommt er eigentlich her? Der System Footprint ist entstanden eben im Troubleshooting. Ich hatte selber immer wieder die Situation, dass ich als Troubleshooter, als externes Feuerwehrmännchen in ein Projekt hineingesprungen bin und ich brauchte relativ schnell ein klares Verständnis, was ist eigentlich das System, wie genau ist das System aufgebaut und was sind die wichtigsten Anforderungen, weil wir haben in der Regel meistens gar keine Zeit mehr und wir können in dieser Zeit nur noch die wichtigsten Dinge umsetzen. Wir müssen auch entscheiden, was von diesen Anforderungen, die an ein solches System existieren, überhaupt noch relevant sind in diesem ganzen doch oft sehr angespannten Kontext. Und so habe ich schon 2005, 2006 angefangen, mir ein Mindmap aufzubauen, in dem ich einfach alles reingekippt habe, wo ich einfach gesagt habe, okay, was ist hier so relevant, was macht irgendwie Sinn, das funktionierte ganz gut über dieses Mindmap. Das Problem ist halt nur, Mindmap ist eine Methode, um seine eigenen Gedanken zu strukturieren. Visualisieren eines Mindmaps und auch in einem Workshop im Rahmen eines Mindmaps zu arbeiten, ist oftmals schwierig. Und dementsprechend war ich dann sehr froh, als ich irgendwann mal über das Buch Business Model Generation von Alexander Osterwalder gestolpert bin. Das ist eigentlich ein Buch, wo beschrieben wird, wie ein Businessmodell visualisiert werden kann. Und ich habe das damals durchgelesen, habe dann gesagt, wenn ich ein paar Sachen verändere, dann kann ich damit eigentlich ein Projekt beschreiben. Und wenn ich aber die Grundidee nehme dieser Visualisierung und dieses Nutzens von den Post-its und so weiter, dann kann ich mit völlig anderen Schwerpunkten, also anderen Blöcken in dem Footprint oder in dem Canvas, das nennt sich Canvas, diese Fläche, dieses Poster, eben entsprechend das besser visualisieren. Und habe dann im Grunde dieses Mindmap genommen und habe das übertragen auf ein neues Canvas, auf den System Footprint, so hieß er dann auch schon in der zweiten Version. Und ich habe das damals auch in der Episode 4 mal hier im Podcast besprochen, einer meiner ersten Episoden, wo ich damals schon über den Stand des System Footprint sehr intensiv auch gesprochen habe, auch wie ich damit umgehe und was halt so der Stand ist. Und heute mit euch gehe ich halt den nächsten Schritt, weil er hat sich in den letzten Jahren sehr viel weiterentwickelt, durch den Einsatz natürlich, aber auch halt durch viele Hörerfeedbacks. Ich habe viele Diskussionen, auch spannende Diskussionen gehabt bei den Hörertreffen oder auch auf dem Barcamp, wo wiederum neue Erkenntnisse hineingeflossen sind. Ich selbst habe irgendwann auch gemerkt, dass die Version 2, also das, was ich damals in der Episode besprochen habe, sehr gut funktioniert, aber es gab noch so ein paar Punkte, wo ich das weiterentwickeln, wo ich es weiter verbessern wollte. Und das ist eben jetzt die Version 3, mit der ich jetzt schon seit einer längeren Zeit unterwegs bin und heute in der Episode euch einfach mal ein bisschen erläutere, was da somit passiert ist. Das Spannende ist eben gerade bei der Version 3, ich habe wahnsinnig viele Feedbacks aus alten Projekten erhalten. Also ich hatte ja schon erzählt, ich habe es bei Zeiss, bei Hilti eingesetzt. Ich habe dazu Vorträge gehalten. War ganz lustig, einmal auf der OOP 2011 war ich mit dem Titel Wenn Ideen Sex haben, wilde Kundenanforderungen einfangen. Auch darüber habe ich, glaube ich, schon mal in einer der Episoden ein bisschen was erzählt. Und dementsprechend ist es auch immer wieder so, dass diese Art und Weise, diese Vorgehensweise sehr tolles Feedback zurückgebracht haben. Und er funktioniert im Grunde extrem super in zwei verschiedenen Kontexten. Das ist das Spannende auch für mich, jetzt auch so über die letzten anderthalb Jahre gewesen. Klar, ich komme natürlich als Systemingenieur, wie ich mich verstehe, als Mechatroniker, eben aus dem Kontext der mechatronischen Projekte. Das heißt, für mich ist das System ein mechatronisches, technisches System, was ich betrachte. Also ich betrachte im System Footprint durchaus alle verschiedenen Fraktionen, Konstruktion, Elektronik, Software, Optik und so weiter, was es halt so alles gibt in diesem System, je nachdem, wie komplex es auch ist. Aber, und das ist auch eine spannende Erkenntnis, das war für mich nie so bisher bewusst, ich habe mittlerweile eine Menge Anfragen und auch eine Menge Feedbacks, was IT-Systeme angeht. Also es gibt einige Leute, die dieses auch nutzen, um in ihren IT-Projekten dementsprechendes zu nutzen. Das war für mich überraschend, weil ich hatte das ja natürlich nie im Fokus, aber anscheinend gibt es dort auch den Wunsch und den Bedarf. Und der funktioniert auch super. Also ich habe mittlerweile auch IT-Projekte, große, komplexe IT-Projekte begleitet, auch wenn IT jetzt nicht mein Kernthema war. Da war ich dann einfach wirklich nur Moderator. Ich habe nicht das fachliche Tiefenwissen, was in einem IT-System umgeht. Ich habe natürlich als Softwareingenieur ein gutes Verständnis dafür, aber im Grunde bin ich dann wirklich Moderator. Bei einem mechatronischen System ist es durchaus so, dass ich ja auch mein Systemingenieur-Background mitbringe und auch als Troubleshooter ja einiges an Systemen gesehen habe, sodass ich in der Moderation da ganz andere Fragen nochmal oft stellen kann oder Dinge weiß, die einfach mit drauf gehören, wenn wir über gewisse komplexe Systeme reden, sodass ich da eben halt ein bisschen mit anschubsen kann in diesem Workshop als Moderator, was solche Gedanken angeht. Auf welche Ebene gehört eigentlich der System Footprint? Und das ist mal ein ganz spannender Aspekt, weil ich habe ihn ja ursprünglich entwickelt als Visualisierung der Systemanforderungen für ein Troubleshooting-Projekt. Das heißt, diese Projekte, die ich begleite, sind ja Entwicklungsprojekte. In der Regel ist es so, dass ich dann Systemanforderungen identifiziere. Und wenn wir jetzt mal einfach nochmal die Ebenen uns anschauen, es gibt halt die oberste Ebene, das ist die Kundenebene. Auf der Kundenebene existieren Lastenhefte oder Normen und sonstige weitere Anforderungsspezifikationen. Das ist dieses Wünsch dir was. Und darunter kommt die Systemebene, auch umgangssprachlich als Pflichtenheft bezeichnet. Ich habe da auch ja zwei eigene Episoden gemacht zum Thema Pflichtenheft, weil das teilt sich nach meinem Verständnis eben in zwei Bereiche auf. Das eine ist der Problembereich, also die Antwort des Projektes auf das Lastenheft, und der Lösungsbereich, die Systemarchitektur-Spezifikation, also die Beschreibung der Lösung. Und im Grunde war das so ein bisschen immer der Punkt, wo ich lange Zeit für mich gedanklich auch den System Footprint aufgehangen habe. Mittlerweile ist es sehr viel weitergegangen. Der System Footprint ist nämlich eigentlich etwas, was extrem gut die Erstellung von Lastenheften unterstützt, weil ich damit nämlich auch nochmal Dinge visualisiere, die unter Umständen gar nicht sichtbar sind. Er funktioniert unglaublich gut, auch auf der Systemebene. Dafür war er ja ursprünglich auch immer gedacht. Aber er ist auf der Lastenheftebene, also wenn ein Unternehmen ein Lastenheft erstellen will, eigentlich unglaublich wirkungsvoll und gehört aus meiner heutigen Sicht eigentlich auch genau auf diese Ebene. Was sehr spannend und sehr schön ist, ist dabei eben, ich kann wirklich sehr schnell die Anforderungen visualisieren. Also wenn ich so einen Workshop durchführe, und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Workshops ich jetzt in den letzten Jahren durchgeführt habe, das werden Hunderte gewesen sein, da haben wir für so einen Workshop in der Regel so 2 bis 3 Stunden gebraucht. Kommt immer darauf an, ob wir dann auch gleich den Project Footprint mit aufhängen. Das kommt sehr häufig. Manchmal gab es Workshops, die ich ganz bewusst so moderiert habe, wo ich gesagt habe, wir machen erstmal den System Footprint und dann machen wir den Project Footprint, weil beides existierte nicht. Weder die Projektanforderungen noch die Systemanforderungen, die technischen Anforderungen an ein System waren klar. Aber so ein erster Workshop, jetzt mal nur auf den System Footprint geschaut, da komme ich mit 2 bis 3 Stunden extrem gut durch. Also das ist etwas, was wunderbar funktioniert. und dementsprechend wir sehr schnell auch in die Diskussion kommen, die Visualisierung machen, ich mit diesen Zetteln arbeite und dementsprechend dann auch die Visualisierung quasi begleiten kann. Also ich bin ja dann mit dem Footprint eigentlich nur derjenige, der allen hilft, ein gemeinsames Verständnis und das große Bild zu schaffen. Damit verbunden ist auch eine viel höhere Kommunikation. Also ich hatte das schon früh, auch als ich ihn dann als Mentor mit in Projekten mit reingebracht habe, eben diese Möglichkeit, dass wir Kommunikation erzeugen. Ein konkretes Beispiel hatte ich damals bei Zeiss, als wir den das erste Mal eingesetzt haben, da haben wir das wirklich so gemacht. Wir laden eben jetzt nicht nur die Entwickler ein, also die sich sowieso mit dem technischen System beschäftigen, sondern eben halt auch Leute aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, Produktion und so weiter. Und dort kamen sehr viele, sehr spannende Feedbacks. Wir hatten nämlich die Situation, dass am Anfang halt ein Produktmanager mit dabei war, der das Ganze begleitet hat. Der konnte aber nicht so lange. Dementsprechend ist er dann irgendwann ausgestiegen. Und dann hinterher kam aus dem Produktmanagement eine Kollegin mit dazu. Der haben wir dann kurz den System Footprint erläutert. Und dann hat sie nochmal Input gebracht und auch für sehr spannende Diskussionen gesorgt. Und dieses wiederum hilft vielen auch fürs Verständnis und führt sehr früh zu einem gemeinsamen Verständnis. Also das ist eben dieses Thema Kommunikation. Gleichzeitig verbunden eben dieses große Bild zu schaffen, ein gesamtes System zu betrachten und aus Sicht des Kunden, also des Lastenheftes wirklich, das große Bild zu schaffen. Wie gesagt, funktioniert auch auf Systemebene, also da ist es ebenfalls möglich und dann hinterher auch aufzuteilen in diese zwei Teile, eine Spezifikation auf Systemebene, also Systems Requirements Spezifikation und Systems Architecture Specification, aber eben dieses große Bild für alle Beteiligten zu schaffen. Und wirklich, ich hatte es ja auch schon jetzt mehrmals erwähnt, eben zusammen mit dem Project Footprint, diese Trennung zwischen den technischen und den Projektanforderungen auch wirklich bewusst herbeizuführen. Ja, das ist also das, was ich aus der Erfahrung mit dem System Footprint in den Projekten erreichen kann. Gehen wir doch mal im Detail rein, wie überhaupt der System Footprint aufgebaut ist. Im Grunde ist es so, ihr müsst euch das vorstellen, das System Footprint ist ein großes Poster, was aufgeteilt ist in mehrere Kästchen, so ähnlich wie Puzzlestücke ineinander passen. Und es gibt bei der Version 3.0 eben ein Mittelteil, der ist auch noch identisch mit der Version 2.0, wo ich auf der ganz rechten Seite eben halt den Kunden habe oder den Benutzer, der das System hinterher braucht oder verwendet. Dann gibt es in der Mitte ein nennt sich Value Proposition, also ein Nutzenversprechen. Das ist der Grund, warum der Kunde überhaupt dieses System kauft. Und wir transportieren dieses Nutzenversprechen zum Kunden eigentlich über zwei Wege. Das eine sind seine Nutzungsfälle, also die Key Use Cases, sprich also der Einsatzfall des Systems und seine Liefereinheiten, also welche Liefereinheiten haben wir? Das kann entweder sein ABC-Musterstand oder Ausprägung in Basis-, Mittel- und Premium-Variante. Diese beiden Wege sind unglaublich wichtig, um vieles zu verstehen, weil darüber schafft ein System ja einen Wert auch für einen Kunden. Und diese Value Proposition ist einfach etwas, was ganz wichtig ist, auch zu definieren und zu verstehen und klar zu haben, weil wenn wir später über Requirements Engineering reden, haben wir immer das Problem, dass wir entscheiden müssen, ist diese Anforderung überhaupt notwendig oder wie nützlich ist sie eigentlich? Und manchmal gibt es auch Anforderungen, die einen Nutzen zerstören können. Und wenn ich diese Value Proposition eines Systems kenne, dann kann ich eben halt auch entscheiden, ob diese Anforderung eben möglicherweise kontraproduktiv ist. Das ist in dem mittleren Teil der rechte Bereich und in dem mittleren Teil der linke Bereich ist eben halt, um einen Nutzen zu erzeugen, hat ein System zwei Aspekte. Das eine sind die sogenannten Key Features, also die Hauptfunktionalitäten. Eine Funktionalität erzeugt eine Value Proposition, ist häufig auch sichtbar in einem Use Case. Und es gibt die, so in einem anderen Bereich, die Key Components. Das heißt, es sind oft so, dass ja auch Komponenten bekannt sind eines Systems. Das können mechanische oder elektronische oder Software-Komponenten sein, also Module. Und die Key Features werden in diesen Komponenten häufig ja auch verhaftet. Nichtsdestotrotz ist das jetzt hier keine architektonische Vorgabe, sondern es ist oft so, dass es neue Features gibt, weil oft sind es ja neue Entwicklungsprojekte, die noch nicht zwingend ein eigenes Key Component als Zuhause finden. Aber diese Trennung ist ganz wichtig, weil aus den Key Components wir auch die Key Liefereinheiten, also die Key Deliverables darstellen können, wo wir sagen können, okay, es gibt hier eben dieses ABC-Musterstand und da werden diese Key Components hinter drin sein und diese Features und aber auch gleichzeitig nur sagen, es gibt, wie gesagt, Basis, Medium, Premium oder wie auch immer das dann hinterher für so ein System ist, in verschiedenen Ausprägungen für den Markt, wo diese Komponenten eben notwendig sind. Und ganz auf der linken Seite in diesem hinteren Teil gibt es die Interfaces, also da betrachte ich wirklich, was sind die Schnittstellen meines Systems, weil parallel in dem Workshop machen wir auch eine grobe Systemabgrenzung, sagen, was ist drin, was ist draußen. Eins der Schritte, die häufig auch immer vergessen werden, ich hatte das ja auch in der Episode zum Systemarchitekten mit angesprochen, wie wahnsinnig wichtig diese Abgrenzung des Systems ist, und hier können wir eben diese Schnittstellen erzeugen. Das Schöne ist an diesem mittleren Teil, ist quasi von links nach rechts ein Wertestrom, den wir darstellen. Ja, wir schaffen eben die Value Proposition über die Use Cases und die Liefereinheiten an den Kunden, aber auch dann über die Schnittstellen, die Features und die Components, also die Funktionen und die Komponenten, eben können wir dieses Nutzenversprechen erzeugen. Soweit ist es eigentlich gleich geblieben zum 2.0. Ich habe die Dimension ein bisschen verändert, also wer von euch den 2.0 kennt, der 3.0 ist in seinen Dimensionen anders. Ich habe das auch, ihr könnt es auch später als Template runterladen in der Episode in den Shownotes und euch anschauen. Ich habe die Value Proposition kleiner gemacht. Und zwar warum? In der alten Form war die Value Proposition in der Mitte ein ziemlich großer Bereich. Und ich habe häufig die Situation gehabt, dass dann dadurch immer die Verlockung bestand, sehr viele Zettel da reinzuhängen. Aber meine Erfahrung über die Jahre ist, so 2, 3 Value Proposition sind im Kern die beschreibenden Inhalte für ein System. Und dementsprechend habe ich diesen Bereich Value Proposition viel kleiner gemacht, sodass ich maximal 4 Post-its da reinhängen kann und diese Diskussion auch um die Value Proposition nochmal deutlich verschärfen kann, weil ich sage, wir haben keinen Platz für einen 5. Ja, was ist denn jetzt wirklich das Kernnutzenversprechen dieses Systems? Ansonsten hat sich nicht viel geändert an diesem mittleren Teil. Beim alten war das so, dann gab es unten drunter nochmal 2 Bereiche, das nannte sich Constraints und Risk and Opportunities, also die Einschränkungen an ein System oder vergleichbar eben damit die so oft vergessenen nicht funktionalen Anforderungen und eben diesen zweiten Teil Risk and Opportunities, also wirklich, was für technische Risiken, was für technische Chancen haben wir. Und da habe ich gerade das eigentlich 2 Probleme. Bei den Constraints immer das Problem, dieser doch schon recht große Bereich ist unglaublich schnell vollgelaufen mit Zetteln. Ja, weil klar, da kamen dann alle möglichen Anforderungen rein, so wie sie kam in der Diskussion, in dem Workshop. Und auf dem rechten Teil, eben die Risk and Opportunities, musste ich immer gucken, dass ich diese Zettel irgendwie räumlich auseinanderhalte, damit sie nicht ineinander laufen. Weil technische Risiken an einem System ist was anderes als die technischen Chancen. Aber dafür hatte ich damals nur ein Feld. Und das ist etwas, was ich jetzt aufgebrochen habe in der 3.0. Das heißt, es gibt quasi unten einen Bereich, der nennt sich Technical Risks, also die technischen Risiken an einem System. Der ist quasi die Hälfte des unteren Teils, und die andere Hälfte des unteren Teils sind Technical Opportunities, also die technischen Chancen. Das war mir auch nochmal ganz wichtig, weil oft kam dann in den Diskussionen immer hier die, ja, aber da haben wir noch dieses Risiko und da haben wir diese Chancen. Ich immer so, nee, das ist eigentlich Projekt, das ist nicht technisches System. Also ist das auch nochmal für euch viel klarer, wenn ihr diesen Footprint nutzt, eben auf der einen Seite die Technical Risk und auf der anderen Seite die Technical Opportunities zu beschreiben. Das ist jetzt unten quasi unter dem Kernbereich neu, und jetzt musste ich ja irgendwo die Constraints auch nochmal betrachten und habe die oben drüber gepackt nochmal als 2 Teile des Footprints. Und zwar gibt es auf der linken Seite Technical Constraints, also die technischen Einschränkungen, und auf der rechten Seite Stakeholder Constraints. So habe ich nämlich jetzt die Möglichkeit, diese Einschränkungen auch nochmal aufzuteilen in technische Einschränkungen oder Stakeholder Einschränkungen. Das ist deswegen ganz spannend, und das ist der Hintergrund, warum ich das auch so gemacht habe. Wenn wir uns nochmal den Footprint angucken und ihn in der Mitte teilen, haben wir ja quasi auf der rechten Seite die Sichtrichtung Kunden und auf der linken Seite die Sichtrichtung System. Und so können wir quasi auf der rechten Seite unten die technischen Chancen auch gerade in Richtung Kunden uns nochmal betrachten und oben die Stakeholder Constraints, also diese Anforderungen, die über die Stakeholder reinkommen. Das können zum Beispiel Normen sein, interne Normen, externe Normen oder sowas. Und auf der linken Seite, wo wir ja das technische System hier im Footprint betrachten, ist es so, da gucken wir uns unten die technischen Risiken an und oben die technischen Einschränkungen, also Technical Constraints, und können uns mehr fokussieren auf irgendwelche technischen Vorgaben. Das ist im Grunde der System Footprint 3.0, so wie er jetzt existiert. Er hat sich ja ein bisschen weiterentwickelt und verändert im Vergleich zu 2.0. Ist so aus der Erfahrung jetzt auch über die Jahre entsprechend geboren. Und Ich habe auch nochmal für euch einen kurzen Beispiel, wie das dann aussieht mit einem iPhone. Ich habe das auch immer in den Schulungen mit einem iPhone. Auch das werde ich online stellen. Also ihr könnt euch dieses Beispiel auch in den Shownotes nochmal runterladen. Dieses Beispiel basiert noch auf den 2.0. Also das muss ich nochmal aktualisieren auf den 3.0. Das werde ich jetzt auch bald machen für die nächsten Seminare, die anstehen. Und dementsprechend könnt ihr damit auch so ein bisschen nachvollziehen, wie das funktioniert. Und jetzt mal konkret auf das Beispiel für ein iPhone. Der Kunde, damals habe ich den einfach nur Stakeholder genannt, ist ein Mensch, der in einer Vorreiterrolle sich sieht. Und der Kernnutzenversprechen eines iPhones ist eben cooles Design und eine einfache Bedienung. Das ist das, was Apple auch immer ganz klar nach außen trägt. Was sind die Use Cases? Ein Use Case, was ich halt habe, ist einmal die Installation. Ich kriege das iPhone und muss es ja erstmal einrichten. Dann ist ein Use Case natürlich die Normal Operations, also der Normalbetrieb. Aber auch ein Use Case ist Klatsch und Tratsch, weil gerade bei solchen Produkten wie ein iPhone, und das gibt's auch in anderen Kontexten ähnlich, ist es durchaus ein Use Case. Und der wird genutzt und damit möchte ja auch dieser Kunde gerade das Nutzenversprechen des iPhones, das coole Design oder die einfache Bedienung anderen zeigen. Was sind so die Liefereinheiten? Jetzt mal hier in dem Beispiel habe ich einfach gesagt, es gibt ein A-Muster, es gibt eine Vorserie und es gibt einen ersten Produktionsstart. Das wäre jetzt zum Beispiel beim iPhone 5 auch anders möglich zu sagen. Es gibt ein 5S und es gibt ein 5C, wie auch immer. Also da habt ihr die Möglichkeit, eben eure Liefereinheiten zu beschreiben. Key Components eines iPhones, mal in diesem Bereich schauen. Batteriefach, ich muss eine Bedienanzeige haben, ich habe ein Design, ich habe Schalter, ich habe einen Akku, ich habe ein Gehäuse. Das sind so typische Komponenten, die ein System hat. Und was ist so ein Key-Feature eines iPhones? Eben die Handhabung, die Kommunikation, die Netzüberwachung, also jetzt im Sinne von nicht von Netzüberwachung der NSA, sondern aus Sicht des Telefons, was ja im Netzbetrieb ist. Es muss sich identifizieren und es muss unter Umständen Abrechnungsfunktionalitäten bereitstellen. Schnittstellen des Systems. Das klassische GSM-Netz in allen Ausbauvarianten, natürlich das Internet als nächste Ebene. Ich habe ein Ladegerät als Schnittstelle und ich habe, auch ganz wichtig, ich habe Augen und ich habe die Hände des Benutzers als Schnittstellen. Und daraus kommen auch wiederum Anforderungen. In dem alten hatte ich ja beschrieben, in der 2.0 gab es Constraints und Risks and Opportunities. Das ist jetzt in 3.0 ein bisschen anders, aber das lässt sich relativ einfach übertragen. Klassische Constraints, Klima, Normen, Batterie, Ladedauer, die Farbe, Hardware, Software, Standardmodularisierung, Größe und Gewicht, Detailerkennbarkeit, Displays, Produktionsfähigkeit, Wiederverwendung alter Baugruppen und so weiter. Das wären typische Constraints an so ein System. Und technische Risiken oder Chancen, wie gesagt, noch in dem alten Schema, aber das können wir relativ einfach ins Neue auch übertragen, ist der Bauraum als Risiko, der möglicherweise eng wird, oder das Gewicht, was vorgegeben ist. Es kann ein technisches Risiko sein. Ein technisches Risiko kann sein, dass dieses System in mehreren Ländern verwendet wird. Der Stromverbrauch kann ein Risiko sein. Das kennen wir ja alle von unseren Telefonen, dass wir mal mein Telefon ist nach ein paar Stunden schon wieder leer. Ja, oder eben halt auch die Zertifikation so eines technischen Systems könnte ein technisches Risiko sein. Und technische Chancen wäre vielleicht als Beispiel jetzt mal ein Redesign eines Mikrocontrollers, da gibt es eine neue Version als technische Chance, oder neue Sensorik, die bisher noch nicht verfügbar ist, auch technische Stakeholder Opportunities ist das ganz bewusstes Image, ja? Also das ist auch etwas, was durchaus ins Technische hineinspielt und nicht ins Projekt, oder auch die Möglichkeit, Servicegeschäft gleich mit zu bedienen. Also ihr seht, und das könnt ihr euch in Ruhe auch später nachschauen und nachlesen in den Shownotes, diese Post-its, und was ihr da seht, sind Post-its aus echten Workshops. Also ich habe dann einfach diese Post-its und diese Workshops genommen, habe das mal übertragen in ein Beispiel eines iPhone 5. Das heißt, ihr seht dann auch die Zettel, das sind andere Systeme, da darf ich natürlich nicht drüber reden, aber im Grunde sind das echte Zettel, die ich einfach mal aus verschiedenen Workshops mir genommen habe und dann wiederverwendet habe, jetzt mal hier in dem konkreten Beispiel, um euch zu zeigen, wie das hinterher auch aussieht. Ja, wie setze ich den Footprint ein? Also ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Es gibt verschiedene Varianten, wie ich den Footprint einsetze. Natürlich als Troubleshooter, der kommt da nun mal her. Also ich habe immer schon das Ziel gehabt, mit dem Footprint für mich selbst sehr schnell eine Gesamtsicht zu erschaffen und zu verstehen, was ist wirklich wichtig. Ich nutze ihn mittlerweile sehr häufig als Moderator. Also ich hatte auch schon gesagt, B. Braun und andere Firmen haben mich angesprochen, jetzt auch über die letzten Monate immer mehr, wo ich wirklich als Moderator diese Projekte begleite, wo ich eigentlich nichts anderes mache, als mit dem Footprint in einem Workshop wirklich überhaupt mal die Anforderungen an so ein technisches und komplexes System darzustellen. Anderes Beispiel, was ich auch mache, ist eben als Mentor, wo ich mein Wissen weitergebe an andere Ingenieure über einen längeren Zeitraum, wo ich sie begleite. Das ist beispielsweise bei Zeiss und bei Hilti in den letzten Jahren so gewesen, wo ich das als eine der vielen verschiedenen Möglichkeiten eben an Methoden, die auf so einer Systemebene wertvoll und nützlich sind, mit reingebracht habe. Und das sind so die typischen Varianten, also als Troubleshooter operativ, als Moderator eben, wo ich wirklich nur die Moderation übernehme, oder als Mentor, wo ich auch das ganze Methodenwissen und wie man sowas einsetzt, entsprechend begleite. Das heißt, wir haben dann in den Firmen halt auch eigene Leute aufgebaut, die diese Methode sehr gut beherrschen und selber die Moderation übernehmen können. Was sind jetzt so die ersten Schritte, wo ihr den Footprint einsetzen könnt? Und zwar natürlich im Troubleshooting. Also wenn ihr ein Projekt habt, wo es lichterloh brennt, wo die Feuerwehr regelrecht gerade unterwegs ist, empfehle ich euch sehr, nehmt euch das Template. Ihr habt ja die Erläuterung hier in der Episode und versucht das mal für euer Team zu erstellen oder vielleicht auch erstmal für euch selber überhaupt. Was viel sinnvoller ist natürlich zum Projektstart oder vor dem Projektstart, ja, wo überhaupt erstmal das große Bild erschaffen werden muss und das gleiche Verständnis erschaffen. Da wirkt er auch sehr, sehr gut und am allermeisten. Ich habe ihn auch sogar schon mal im Bereich Ideen entwickeln in einem Workshop mit Zeiss eingesetzt. Das war sehr spannend. Das war wirklich nochmal Jahre vor der eigentlichen konkreten Umsetzung so eines Systems, wo wir darüber verschiedene Systemausprägungen einfach mal, es war eher so im Bereich Innovationsmanagement, Ideen schaffen, als Methode eingesetzt haben, auch sehr spannend, aber vor dem Projektstart empfehle ich euch sehr, egal ob ihr das Entwicklungsprojekt seid oder ob ihr ein Lastenheft schreibt für ein anderes Entwicklungsprojekt, nutzt die Möglichkeit dieser Visualisierung oder eben damit auch verbunden gleich, wenn ihr ein Lastenheft erstellt oder erstellen müsst, dann geht erstmal den Schritt und macht den System Footprint, so dass ihr klar habt, was die technischen Anforderungen sind, die so ein Lastenheft hineingehen. Was habe ich noch so für Tipps und Tricks für euch? Zum einen, was braucht ihr an Material? Die Vorlagen zum 3.0 findet ihr in den Shownotes. Ja, ladet euch das Template einfach runter, da könnt ihr das dann nutzen. Sehr empfehlenswert ist eben Post-its zu nutzen. Ich bin mittlerweile, ich habe hier einen Durchsatz an Post-its durch meine ganzen Moderationstätigkeiten. Der ist riesig, aber die sind halt wunderbar. Also diese Post-its sind wirklich genial. Einfach nehmen, was draufschreiben und drankleben in dem Workshop. Wenn es dann hinter Diskussionen gibt oder sich Dinge dann klären, ist es durchaus möglich, diesen Zettel umzuhängen oder zwei Zettel zu einem zusammenzupacken oder andersrum aus einem Zettel vielleicht zwei zu machen, wenn dann das doch zu global war. Also Post-its ganz ganz empfehlenswert. Es gibt die Premium-Variante der Post-its, das nennt sich Sticky Notes. Die funktionieren im Grunde ähnlich, nur eben nicht über so einen Klebestreifen hinten auf der Rückseite oben, wie ihr das kennt, sondern es ist so, das sind quasi physikalisch sogenannte statische Zettel, das heißt, sie halten über statische Elektrizität, was aber super cool ist, weil die Post-its biegen sich unten oftmals ein Stückchen nach vorne, das wird dann manchmal ein bisschen spannend. Andersrum hatte ich auch schon mal den Effekt in einem Workshop, dass ich der Hintergrund wurde warm. Also wir haben das auf einem großen Display gemacht und dann fielen sie mit der Zeit runter. Das ist natürlich immer ärgerlich und das passiert mit den statischen eben halt nicht. Die sind aber deutlich teurer. Also diese Sticky Notes ist kein Massenprodukt. Ich nutze sie aber sehr gerne. Was ich euch auch empfehlen kann an Material sind gute Stifte. Also das Beste, was ich so habe, sind die klassischen Filzstifte meiner Kinder. Es gibt da so ganz simple Filzstifte, immer wieder auch zum Beispiel bei Aldi im Angebot. Das sind diese mit, auf der einen Seite ist eine dünne und auf der anderen Seite ist eine dicke Spitze. Das ist wunderbar, die funktionieren gut. Was auch funktioniert, sind Bordmarker, also für Flipchart oder sowas, wobei die schon relativ dicke Spitzen haben. Also wenn ihr dann auf einen Zettel schreibt, kann es euch schnell passieren, dass dann der Zettel mit 10 oder 5 Buchstaben komplett voll ist. Also empfehlenswert aus der Praxis ist wirklich diese Filzstifte für die Kids. Die funktionieren wunderbar. Was nicht funktioniert, sind Bleistifte oder ähnliches. Auch Kugelschreiber kann ich euch von abraten, weil bei größeren Workshops mit 10, 15 Leuten habt ihr schnell den Effekt, dass einige weiter hinten sitzen, zwangsweise bedingt durch den Raum, und dann sehen die etwas, was mit Bleistift oder mit Kugelschreiber da drauf geschrieben und gemalt worden ist, eben nicht. Aber also nutzt ruhig Filzstifte, die ein bisschen dicker schreiben. Wie ihr das Poster, also das Canvas an die Wand werft, gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Ich habe zum einen das hier als Ausdruck für mich, als großen DIN A0 Ausdruck. Das heißt, wenn ich in die Workshops gehe, dann nehme ich diesen Ausdruck mit, roll den auf, hänge den an die Wand und können wir direkt anfangen. Das funktioniert sehr gut, wenn diese Workshop-Räume eben entsprechende Wände haben. Manchmal habe ich die Situation, dass diese Räume das nicht hergeben oder eben wir auch manchmal, ja, also wir am Ende des Tages einen Beamer brauchen. Also es funktioniert auch mit dem Beamer. Das heißt, ihr könnt auch das PDF, was ich euch kostenlos da zum Download in die Shownotes gelegt habe, einfach über einen Beamer an die Wand werfen und entsprechend die Post-its quasi auf das Beamer-Bild kleben. Ja, hat beides Vor- und Nachteile. Wie gesagt, die Papiervariante hat den großen Vorteil aufrollen, aufhängen, draufkleben und wenn ihr fertig seid, einfach zusammenrollen und die Dokumentation könnt ihr in Ruhe im Nachhinein machen, indem ihr wieder das Ganze auseinanderrollt, wieder aufhebt und aufrollt, aufhängt und dann entsprechend davon dokumentiert. Bei dem Beamer ist es so, da müsst ihr mal ein Foto machen. Also das heißt, ihr nehmt die Zettel runter und dann habt ihr hinterher nicht mehr dieses Hintergrundbild, weil der Beamer ja auch ist. Foto machen aber ist immer so eine Geschichte, das ist manchmal schwierig, je nachdem, wenn das ein Entwicklungszentrum ist mit Geheimhaltung und sowas. Ich bin ja nun viel unterwegs in diesem Kontext, ist das mit dem Beamer immer so eine grenzwertige Geschichte. Müsst ihr halt im Vorfeld klären, ja, inwieweit das möglich ist. Das zum Thema Tipps und Tricks, was das Material angeht. Dann habe ich noch ein paar Tipps und Tricks an euch, was die Moderation angeht. Wenn ich als Moderator so ein Projekt oder so ein Workshop begleite und diese Art und Weise der Visualisierung darstelle, ist es oft so, dass ich mit sehr kontroversen Geistern, nenne ich es mal, zu tun habe. Also einige sind sehr open-minded, finden das sehr spannend, gerade so die jüngeren Ingenieure sind da in der Regel eigentlich sehr offen, weil diese Art und Weise zu arbeiten nicht die typische Art und Weise ist, wie sie vielleicht früher in Universitäten und Hochschulen gelehrt worden sind. Bei manchen entsteht am Anfang so ein bisschen skeptische Abneigung. Also das ist etwas, was ihr als Moderator sehr früh aufgreifen müsst, die Leute mitnehmen müsst, gerade die etwas zurückhaltenderen, skeptischen Geister, ganz wichtig, weil durch diese Leute auch wahnsinnig viel spannender Input da reinkommt. Und wenn ihr als Moderator in so einem Workshop früh diese Leute verliert, weil ihr sie einfach vielleicht übergeht oder das funktioniert nicht. Dann habt ihr zwar hinter einen Footprint-Workshop durchgeführt für euer System, aber vielleicht die wesentlichen Sachen vergessen, weil diese Kollegen sich unter Umständen eben halt zurückgezogen haben und nichts und nicht wirklich viel mit reingebracht haben. Also ganz bewusst als Moderator die Fähigkeit, eben halt auch die Menschen mitzunehmen, gerade die etwas kritischeren, dann auch mit reinzubringen, sodass sie mitmachen. Irgendwann kippt das. Also das ist manchmal so eine halbe Stunde nach Start des Workshops ist es so, dann macht es irgendwie Klick. Das ist meine Erfahrung als Moderator. Und dann sind alle mit dabei, weil sie merken, das bringt doch sehr, sehr viel. Mit Skeptikern gibt es auch vor allem immer so ein bisschen Probleme. Die liegen eigentlich nicht am Footprint selber, sondern liegen eigentlich an der generellen Einstellung bezüglich Spezifikation. Ja, wir haben das doch 25 Jahre immer schon so gemacht. Warum müssen wir jetzt plötzlich da Spezifikationen schreiben oder visualisieren? Ist ja dann am Ende die gleiche Baustelle. Das wird dann schwierig, weil dann ist es eine andere Ebene. Diese Leute ist sehr empfehlenswert als Moderator im Vorfeld abzuholen und mit der Firma oder mit eurem Bereich oder einem Projekt im Vorfeld abzustimmen und möglicherweise auch mit diesen Leuten im Vorfeld schon reden oder eben halt, wenn ihr keine Chance habt, noch direkt am Anfang, bevor ihr eigentlich in die Moderation des Footprint geht, die Leute mitzunehmen, diese Zurückhaltung oder diese Skepsis abzubauen. Ja? Das heißt, ich mache je nachdem halt auch im Vorfeld gerne mal so 10, 15, 20 Minuten Intro. Intro auch im Sinne, warum machen wir das eigentlich, um Verständnis zu schaffen. Damit öffnen sich häufig auch die Skeptiker. Es gibt so ein paar lustige Geschichten zum Einsatz, also gerade was die Moderation angeht. Ich habe ein Projekt mal begleitet, da haben wir das über den Beamer gemacht. Es war halt einfach die Workshop-Situation, wir hatten keine vernünftige Wand, wir konnten das nicht richtig aufhängen. Da waren halt tolle künstlerische Bilder, man durfte die nicht abhängen, also konnten wir das Poster nicht an die Wand hängen. Also haben wir einen Beamer genommen. Jetzt war das ja für mich kein Problem, ich bin das auch gewohnt, über den Beamer zu moderieren. Was ich aber in dem Moment überhaupt nicht betrachtet habe, ist, dass diese Beamer-Leinwand eben nicht auf einer normalen Höhe für mich hing, also Ich bin 1,74 groß, das heißt, eine normale Höhe ist eine Armlänge nach oben. Das ist der höchste Punkt, wo ich einen Zettel hinhängen kann. Die unter euch, die vielleicht 2 Meter sind, die können den Zettel noch ein Stückchen höher hängen. Nee, diese Leinwand hing regelrecht unter der Decke. Das heißt, ich kam gerade mal so an das untere Drittel des Footprints, ja, so dass ich die ganze Zeit immer auch auf den Stuhl klettern muss. Das ist auf der einen Seite eine etwas blöde Geschichte, weil man immer Stuhl rauf, Stuhl runter, Stuhl rauf, Stuhl runter. Und jedes Mal, wenn man einen Zettel schreibt, wieder runter und dann wieder mit dem Zettel da rauf. Und wenn man umhängen will, wieder rauf. Und das ist der eine Aspekt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gerade, was Arbeitssicherheit angeht, mit Sicherheit nicht toll gewesen. Da hätten wahrscheinlich die Arbeitssicherheitsspezialisten im Unternehmen graue Haare bekommen. Also schaut euch gerade in der Beamer-Situation oder wenn ihr den als Beamer anguckt, mal an, ob ihr an den oberen Teil mit dem Post-it kommt. Weil wenn ihr da mit einem langen Arm nicht drankommt und einen Stuhl braucht, ist es vielleicht nicht der richtige Raum. Das andere hatte ich schon so angedeutet, war ein Workshop, den ich gemacht habe, wo ich zwar ein Poster mitgebracht habe, aber wir am Ende ein digitales Whiteboard genommen haben. Also es war ein digitales Whiteboard, ist eben dieser riesengroße Fernseher, also sieht ähnlich aus wie ein Fernseher, kann mehr und so weiter, aber eben wir haben dann quasi darauf dieses Bild projiziert und ich habe dann meine Post-its genommen und habe dann den Workshop durchgeführt, wir haben die da drauf gehangen und so nach einer Stunde ging das los, da fielen die Zettel runter, weil dieses digitale Whiteboard eben halt warm wurde und diese Klebebereich hinten auf der Rückseite irgendwann durch die Wärme seine Haftkraft verloren hat und dann runterfiel. Das war vor allem dann eine sehr amüsante Situation, als wir dann aus dem Mittagessen zurückkamen, wo dann eben so vielleicht 20-30% der Zettel irgendwie auf dem Boden lagen und wir dann erstmal alle Zettel wieder zuordnen dürfen. Also meine Empfehlung, wenn ihr so ein digitales Whiteboard nutzen müsst, nehmt Sticky Notes und nicht Post-its. Die Post-its halten nicht auf warmen Oberflächen. Und noch ein Tipp aus meiner Erfahrung, was Moderation angeht, ist unerwarteter Umgang mit englischsprachigen Kollegen. Das ist für mich was völlig Normales. Ja, ich komme dahin, auch wenn im Vorfeld unter Umständen als Workshop-Sprache Deutsch immer im Gespräch war, kann es oft sein, dass ein internationaler Kollege dazukommt, dann ist es halt Englisch. Jetzt bin ich dieser Situation durchaus gewachsen, da ich viel mit internationalem Kontext zu tun habe, viel Englisch spreche, auch meine Vorlesungen damals in Berlin ja auch auf Englisch waren. Also das ist etwas, was mir keine Angst macht, was ich auch gerne tue. Aber Leute, die vielleicht nicht so regelmäßig Englisch sprechen oder das Englische nicht so routiniert gewöhnt sind, kann das plötzlich sehr unerwartet unangenehm werden. Also klärt in diesem Fall im Vorfeld ab, was ist die Moderationssprache? Meine Empfehlung. Und wenn sie Englisch ist und ihr selber sagt, ich traue mich nicht, hole lieber jemand dazu, der euch mit unterstützt. Ja, weil es wäre hochgradig unfair, dem Kollegen aufzudrücken, dass das vielleicht in Deutsch sein muss, nur weil ihr jetzt an der Stelle ein bisschen Scheu habt oder so, sage ich jetzt mal. Ja, dementsprechend mein Tipp auch an der Stelle aus der jahrelangen Moderation, richtet euch darauf ein, dass ihr auch unerwartet in Englisch moderieren müsst. Es gibt noch 2 weitere Aspekte neben dem Material und der Moderation, wo ich euch so ein paar Tipps und Tricks mitgeben möchte. Das eine ist Dokumentation und Weiterentwicklung. Also wenn ich diesen Workshop gemacht habe, ist es so, ich übertrage ihn hinterher in elektronischer Form. Das ist ein ganz einfacher PowerPoint, wo ich dann hinterher das Ganze reinpacke und darüber dann auch weiterentwickle. Also ich sehe dann häufig diesen Footprint wieder als großen Ausdruck des PowerPoint. Bildes, was dann entstanden ist, was aber auch diese gelben Zettel hat. Also das Beispiel zum iPhone, was ihr dann auch in den Shownotes seht, das ist im Prinzip das, genauso die Zettel eingescannt, da reingesetzt in das PowerPoint. Und das nutzen wir dann auch für Weiterentwicklung. Also sowas entwickelt sich weiter. Es gibt auch ein eigenes Feld in dem Canvas, in der Vorlage, wo ihr die Iteration reinschreiben könnt. Und es ist nicht unüblich, dass es dann eine zweite, dritte, vierte Iteration gibt, weil durch die Diskussion und auch über die Wochen danach häufig nochmal Punkte aufkommen, wo man dann merkt, an der Stelle müssen wir was ergänzen oder was verändern oder was rausnehmen. Und dementsprechend gibt es dann neue Iterationen. Und das machen wir dann häufig in der PowerPoint-Präsentation. Wenn ihr dann den nächsten Schritt machen wollt und das Ganze in ein Lastenheft, also eine geschriebene Spezifikation übertragen wollt. Auf der einen Seite, ich werde euch das Word-Template online legen. Ihr wisst, meine oder ihr kennt wahrscheinlich so den Hintergrund, was das Thema Word und Requirements Management angeht. Ich habe da auch ja schon eine eigene Episode zu, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr kein Tool habt, also kein Requirements Engineering Tool, sondern eben halt an der Stelle Word nutzt. Das Template liegt aber da und wenn ihr ein Werkzeug habt, dann könnt ihr es ja auch, könnt ihr Word-Templates implementieren und dann darin weiterarbeiten. Also es besteht dann die Möglichkeit, wirklich diese verschiedenen Segmente des Footprints zu übertragen und für jedes einzelne Post-its dann die Anforderungen, die dafür existieren, ausführlich aufzuschreiben. Daraus könnt ihr sehr gut ein Lastenheft erstellen, auch ein sehr strukturiertes Lastenheft, was dann hinterher für andere Leser, also sprich, wenn ihr es rausgibt an Lieferanten oder die Entwicklungsabteilung oder wie auch immer, dort gut nachvollziehbar ist. Was aber oft auch dann in den Diskussionen im Nachgang hochkommt, ist, und es schätzt die Zeit dafür nicht. Ich habe immer wieder die Situation, dass die Leute sagen, aha, super Footprint, ja, vieles davon haben wir irgendwie schon diskutiert und so weiter. Hier ist mal der grundsgroße Satz an Word-Dokumenten, an PowerPoint, an Meeting-Minutes und was auch alles. Das kippen wir jetzt mal da rein. Das machen die Projekte entweder selber und ich begleite sie oder wir übernehmen das. Auf jeden Fall, wir kippen das rein und das heißt immer Vorfeld, ja, damit haben wir schon mal 80% erschlagen. Meine Erfahrung ist, wenn wir das alles reinkippen und schön schreiben, sind damit 20% erschlagen und die anderen 80% sind dann die Leerstellen, die dann aufgedeckt werden. Das ist auch noch so ein Effekt, der den Footprint auch eben bietet, eben zu sehen, wo man Dinge nicht klar hat und dementsprechend unterschätzt die Zeit dafür nicht. Ja, also der Footprint ist der erste Schritt. Er kann durchaus im Zweifel reichen, wenn es wirklich haarig ist, also Troubleshooting. Wenn ihr aber wirklich dahin wollt, eine Spezifikation daraus zu erschaffen, also meine Erfahrung, 2 bis 3 Monate Dauer, nicht Arbeit, Dauer, ganz wichtig, ist durchaus realistisch. Ja, aber danach habt ihr dann wirklich auch ein gutes Lastenheft. Wirklich etwas, wo ihr sagen könnt, okay, das ist es. Das ist das, was wir uns als System wünschen, was wir haben möchten. Ja, das waren soweit auch meine Tipps und Tricks und damit auch eben halt die heutige Episode. Also meine Empfehlung nochmal, alles Wissenswerte findet ihr natürlich in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/77. Also in den Shownotes sind auch nochmal das Template für den Version 3.0. Da ist nochmal das Beispiel noch auf Basis des iPhones in der Variante 2.0. Da seht ihr dann auch die Entwicklung, die dann entstanden ist in den letzten und dann auch natürlich das Word-Template. Also ihr könnt euch das runterladen, könnt das für eure Projekte nutzen. Ich habe an der Stelle noch eine kleine Empfehlung und einen Hinweis, weil das mich auch immer wieder erreicht. Und da lese ich euch mal eine Hörermail vor von Michael. Ich bin seit geraumer Zeit Fan deines Podcasts, insbesondere zu dem Thema System Footprint. Gerne würde ich mich auch zu einem Seminar anmelden. Gibt's hier keine aktuellen Termine? Wann findet in Zukunft wieder ein Seminar statt? Und diese Mail ist so beispielhaft für viele Mails, Telefonate, Gespräche, die ich in den letzten Monaten geführt habe. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach mal für 2014 Folgendes vor. Ich werde einmal im Monat einen Tagesworkshop, ein Tagesseminar anbieten, wo ich euch eben meine ganze Vorgehensweise, meine ganze Erfahrung in die Hand gebe. Das heißt, ihr könnt an diesem Tag selber experimentieren mit der Methode, mit dem, was ich euch erzählt habe. Ihr könnt mir vor allem ein Loch in den Bauch fragen. Das ist mir immer am wichtigsten. Ich bin an dem Tag für euch da, sodass ihr mich alles fragen könnt, zu dem ganzen Thema. Ja, ihr haltet von mir die Materialien zum Mitnehmen, das heißt, ich werde euch eine elektronische Variante natürlich komplett geben, also das nochmal für euch, aber eben halt auch diesen Ausdruck, dieses Poster. Er hat sich auch ja grafisch deutlich weiterentwickelt vom Design her und dann kriegt ihr ein wunderschönes A0-Poster, was ihr dann für euch nutzen könnt. So, dass ihr das direkt eben halt auch im Projekt umsetzen könnt. Und meine Erfahrung ist eben, es ist besonders nützlich, jetzt nicht nur diesen Workshop zu machen und nach einem Tag mit dem ganzen Wissen nach Hause zu fahren, wie diese Methode funktioniert, sondern ich mache danach auch für die Timer noch so eine 4 Wochen Mastermind-Gruppe. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, über das Web entsprechend uns auszutauschen. Ihr könnt dann euch mit den anderen Teilnehmern austauschen, Erfahrungen fragen. Ihr könnt mich fragen. Ich bin erreichbar über diese Plattform, sodass ihr die Möglichkeit habt, wirklich mit dem Wissen zurückzugehen in euer Projekt und sofort loszulegen. Und wenn es dann irgendwo noch Fragen gibt oder noch Ideen oder sonst was, wo ihr gerne nochmal mit der Gruppe oder mit mir diskutieren wollt, habt ihr eben 4 Wochen die Möglichkeit, in einer sogenannten Mastermind-Gruppe eben das Ganze dann auch umzusetzen. Ich hatte es schon gesagt, einmal im Monat, einen Tag wird es sein. Zunächst erstmal hier in Köln. Ich habe die Sachen online stehen. Ich werde das immer so 2-3 Monate im Voraus immer planen, die Termine. Mein Kalender ist im Moment recht voll, weil ich viel zu tun habe. Aber so einen Tag lese ich einfach fest, das heißt, der ist klar und egal wie viele kommen, dieses Seminar, diese Geschichte wird stattfinden. Ich werde das so ein bisschen eingrenzen auf maximal 10 Teilnehmer, weil das so meine Erfahrung ist, da ich diese Methode ja auch schon mal in internen Seminaren bei großen Unternehmen weitergegeben habe und so eine Größenordnung von 10 Teilnehmer, die hinterher in der Lage sind, als Moderator sowas dann auch in ihren Projekten einzusetzen, ist eine ganz gute Größenordnung. Also schaut einfach mal beim Zukunftsarchitekten-Podcast nach. Oben findet ihr den Reiter Seminare. Und wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf die Seite. Da seht ihr nochmal alles. Da seht ihr auch die Termine. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch auch direkt für einen dieser Termine anzumelden, wenn ihr möchtet. Eine zweite Variante, die natürlich auch immer wieder angefragt wird, ist das ganze Thema Moderation. Ich hatte es ja auch immer mal wieder eben angesprochen. Also wenn ihr sagt, ich brauche das eigentlich jetzt mal ganz schnell hier für mein Projekt, sprecht mich an unter mike.pfingsten@blueshaper.de oder über die Kontaktseite auf dem Podcast. Da sind auch die Mailadressen drauf. Fragt mich, ob ich Zeit habe, vielleicht als Moderator euer Projekt zu unterstützen. Ja, das war soweit der aktuelle Stand des System Footprint 3.0. Ich hoffe, ich konnte euch einige Updates geben. Es war hoffentlich für euch ein interessanter Input. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wenn ihr das selber einsetzen wollt, meldet euch auch. Wenn ihr selber lernen wollt, meldet euch am Seminar an. Und ja, so bedanke ich mich fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was immer ihr gerade macht. Und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten. We'll